Und dann hat Pascal ein Erlebnis gehabt, das alles veränderte. Wir kennen nicht die Details, aber wir wissen davon, weil man nach seinem Tod diesen handgeschriebenen Zettel in seinen Rock eingenäht fand. Ich würde gerne in diesem Kurzvortrag eine der faszinierendsten Gestalten der neuzeitlichen Geistesgeschichte vorstellen. Blaise Pascal, so heißt mein Titel, Wissenschaftspionier, Philosoph und christlicher Denker. Blaise Pascal war Franzose. Er lebte im 17. Jahrhundert, zur Zeit des beginnenden Absolutismus. Der Sonnenkönig Ludwig XIV., der französische König, der die Fürsten Europas mit seinem prunkvollen Barocklebensstil beeindruckte und inspirierte, das zeigen schon seine Porträts, war damals noch jung. Für ihn lenkten die Kardinäle Richelieu und Mazarin die Geschicke Frankreichs. Blaise Pascal hat nur 39 Jahre gelebt, von 1623 bis 1662. 39 Jahre, und in dieser kurzen Lebenszeit ist er oft krank gewesen. Trotzdem hat er tiefe Spuren in der neuzeitlichen Geschichte hinterlassen. Denn Pascal war ein Genie. Mit 12 Jahren soll er mit Kreide Dreiecke und Kreise auf den Boden gezeichnet und dabei für sich selbst die euklidische Geometrie entdeckt haben. 4 Jahre später, als 16-Jähriger, veröffentlichte Pascal diese bahnbrechende Arbeit über Kegelschnitte, Essai pour les Coniques, Aufsatz über Kegelschnitte. Darin hat er den bis heute sogenannten Satz von Pascal aufgestellt, eine mathematische Formel über das Verhältnis von Sechsecken und Kegelschnitten. Wir messen heute Luftdruck in Pascal, weil er mit einem Barometer die Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe nachweisen konnte. Ein wichtiges Experiment dazu ließ Pascal auf diesem Vulkan durchführen, Puy de Dôme, im französischen Zentralmassiv, weil dort der Höhenunterschied ausreichend groß war. Als Mathematiker hat Pascal 300 Jahre nach den Chinesen das dann nach ihm benannte Pascalsche Dreieck entdeckt. Er hat auch das Gesetz von den kommunizierenden Röhren entdeckt. Und mit 19 konstruierte Pascal eine der ersten Rechenmaschinen der Geschichte, die Pascaline. Er hatte sie entwickelt, weil er seinem Vater, der Chef der Steuerbehörde war, die Arbeit erleichtern wollte. Pascal ist damit ein Glied in der langen Kette von Vordenkern unseres heutigen Computers. Deshalb auch der Name Pascal für die bekannte Programmiersprache. Blaise Pascal zählt also ohne Zweifel zu den Pionieren der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Erstaunlicherweise gilt Pascal aber zugleich als einer der bedeutendsten christlichen Philosophen. Er interessierte sich nicht nur für die Natur, nicht nur für Mathematik, sondern er wollte den Menschen ergründen. Er schreibt einmal: Es ist eine übernatürliche Verblendung, zu leben, ohne danach zu suchen, was man ist. Pascal lebte in einer Epoche, in der für viele Gebildete, wie zum Beispiel René Descartes, den er persönlich kannte, die traditionelle aristotelisch-scholastische Weltanschauung zerbrochen schien. Der Mensch hatte seinen natürlichen Ort im Universum verloren. Er muss ganz neu fragen, was wissen wir überhaupt über uns? Auch die neue Naturwissenschaft lässt den Menschen radikal nach der eigenen Identität fragen. Pascal hat einmal geschrieben: Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume macht mich schaudern. Vor diesem Hintergrund hat Pascal jetzt versucht, ganz neu nach der Wahrheit hinter der Welt zu fragen. Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie kann man ihn finden? Das war für ihn die zentrale Frage. Er hat einmal geschrieben, es gibt nur drei Arten von Menschen. Die einen, die Gott dienen, weil sie ihn gefunden haben. Die anderen, die ihn suchen, weil sie ihn noch nicht gefunden haben. Und drittens, die, die leben, ohne ihn zu suchen und ohne ihn gefunden zu haben. Pascal hielt diese letzte Gruppe, diejenigen, die Gott nicht kannten und auch nicht suchten, für unvernünftig. Denn in Anbetracht unserer Vergänglichkeit gibt es nichts Wichtigeres für den Menschen, so meinte Pascal, als zu wissen, was es mit Gott auf sich hat. Das war für ihn die wichtigste philosophische Frage überhaupt. Hinter dieser Überzeugung stand Pascals persönliche Geschichte. Besonders wichtig war dabei, dass er nur langsam und in mehreren Etappen, dann aber sehr nachhaltig zu einem bewussten Glauben gefunden hatte. Pascals Mutter war sehr früh gestorben. Er war deshalb mit seinem Vater und seinen zwei Schwestern, Gilbert und Jacqueline, aufgewachsen. Frankreich war ja ein katholisches Land. Als Pascal Anfang 20 war, sind die drei in Kontakt mit einer geistlichen Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche gekommen. Und sie haben damals so etwas wie eine christliche Bekehrung erlebt, eine neue Innerlichkeit des Glaubens an Jesus Christus. Man spricht vom Jansenismus, einer Frömmigkeitsrichtung, die auf den Theologen Cornelius Jansen zurückging. Zwei Ärzte, die ein paar Monate im Haus der Pascals wohnten, haben ihnen diesen Glauben vermittelt. Es scheint aber, dass der Glaube für Pascal damals vor allem noch etwas Intellektuelles war. Er hat jedenfalls, besonders als sein Vater starb und seine Schwester Jacqueline ins Kloster ging, was er nicht gut fand, nach Auskunft seiner anderen Schwester Gilbert eine weltliche Periode erlebt. Etliche Monate, die er rastlos in der gebildeten Pariser Gesellschaft verbrachte. Er war ehrgeizig, er wollte erfolgreich, er wollte anerkannt sein. Und er stand im Kontakt mit vielen religiösen Skeptikern. Und dann hat Pascal ein Erlebnis gehabt, das alles veränderte. Wir kennen nicht die Details, aber wir wissen davon, weil man nach seinem Tod diesen handgeschriebenen Zettel in seinen Rock eingenäht fand. Das sogenannte Memorial, Gedenkblatt. Auf diesem Zettel beschreibt Pascal eine intensive Gotteserfahrung, die er hatte und die er auf den Abend des 23. November 1654 datiert. Er muss sie unmittelbar danach festgehalten haben. Feuer, schreibt er, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht Gott der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede. Gott Jesu Christi. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Offensichtlich wurde Pascal an diesem Novemberabend des Jahres 1654 zutiefst überzeugt, Gott nicht durch abstraktes Nachdenken finden zu können, sondern nur in der Bibel. Er ist nicht der Gott der Philosophen, schreibt er, ein Ausdruck, der in der Philosophie später immer wieder aufgegriffen worden ist. Nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Gott Jesu Christi, meint Pascal. Interessanterweise hat diese Erfahrung Pascal nicht von der Philosophie weggetrieben, sondern hat ihn erst richtig zum Philosophen werden lassen, nur eben zu einem christlichen Philosophen, zu einem Verteidiger des Glaubens. Deshalb sein Hauptwerk, die Pensée. Die Pensées sind ein ganz eigenartiges literarisches Werk. Auch ein einzigartiges literarisches Werk. Die Pensée, auf Deutsch Gedanken, sind eigentlich eine Sammlung von Gedankensplittern und Fragmenten. Pascal hatte eine Apologie, eine Verteidigung des christlichen Glaubens schreiben wollen. Er hatte dazu knapp 1000 Zettel mit Ideen notiert, die ihm im Laufe der Zeit zu ganz unterschiedlichen Themen gekommen waren. Manche davon gehen über mehrere Seiten, andere bestehen aus einem einzigen Satz. Hier sieht man eines dieser Fragmente. Das Buch wurde aber nie fertig. Pascal starb darüber. Man hat deshalb im Nachhinein die Bruchstücke zusammengesammelt, in eine gewisse Ordnung gebracht und so wie sie waren, veröffentlicht. Für die Anordnung und Reihenfolge hat es später in der Forschung unterschiedliche Vorschläge gegeben, sodass die heutigen Ausgaben nicht immer dieselbe Nummerierung aufweisen. Die Pensées sind also flüchtige Notizen und vorläufige Entwürfe. Aber interessanterweise hat gerade dieses Unfertige, dieses Skizzenhafte, die Leser aller Jahrhunderte fasziniert. Gerade so empfand man besonders stark die gedankliche Wucht. Ein ganz zentrales Thema der Pensée ist das Menschsein. Pascal ist ein scharfer Beobachter des Menschen und er beschreibt dabei besonders die Widersprüche des Menschen, seine Größe und seine Niedrigkeit. Der Mensch, schreibt er zum Beispiel, der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das zerbrechlichste in der Welt, aber ein Schilfrohr, das denkt. Das macht eine unglaubliche Würde des Menschen aus für Pascal, dass er denken kann. Das Weltall kann den Menschen in einer Sekunde umbringen. So zerbrechlich ist er, wie ein Schilfrohr. Aber das Weltall versteht den Menschen nicht. Der Mensch versteht das Weltall. Er ist ein denkendes Schilfrohr. Pascal beobachtet aber jetzt, dass der Mensch nicht nur von seinem Verstand gesteuert ist, sondern auch von seinen Begierden. Pascal nennt das einen inneren Krieg zwischen der Vernunft und den Leidenschaften. Und er schreibt, der Mensch sei deshalb immer zerrissen und im Gegensatz zu sich selbst. Und dann beobachtet Pascal noch, wie ruhelos die Menschen sind. Sie stürzen sich in alle möglichen Zerstreuungen. Sie gehen auf Partys, sie gehen zur Jagd, manchmal zetteln sie sogar Kriege an, nur um nicht mit sich allein sein zu müssen. Denn, meint Pascal, tief im Herzen der meisten Menschen wohnt die Langeweile, die Todesangst oder die Verzweiflung. Alle Menschen suchen in ihrem Leben nur eines: glücklich zu sein, meint Pascal. Und keiner von ihnen ist es. Sie jagen ihr ganzes Leben dem Glück nach und sie bekommen es doch nicht. Und deshalb stürzen sich die Menschen in irgendwelchen Zeitvertreib, um nicht über diese bittere Wahrheit nachdenken zu müssen. Pascal hat also ein eher pessimistisches Bild vom Menschen, was viele Kritiker gestört hat. Für ihn sind die Menschen nicht so edel und gut und großartig, wie sie manchmal scheinen oder von sich selber denken. Aber Pascal verachtet die Menschen auch nicht. Das hat ja schon die Redeweise vom Menschen als dem denkenden Schilfrohr gezeigt. Er meint nur, dass der Mensch durch seine innere Unruhe und Leere verrät, dass er seine wahre Heimat verloren hat. Dieser Gedanke entsprach der christlichen Lehre vom Sündenfall des Menschen. Für Pascal zeigte er sich auch in den schmerzlichen Begrenzungen und Frustrationen des menschlichen Lebens. All dieses Elend, schreibt Pascal, beweist gerade seine Größe. Es ist das Elend eines großen Herrn, das Elend eines entthronten Königs. Pascal will die Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, was sie verloren haben. Am christlichen Glauben, meint Pascal, ist jetzt das Einzigartige, dass er uns schonungslos die Wahrheit über uns sagt und dass er uns gleichzeitig einen hoffnungsvollen Ausweg aufzeigt, nämlich Jesus, den Erlöser. Jesus Christus ist ein Gott, schreibt Pascal, dem man sich ohne Stolz nähert und dem man sich ohne Verzweiflung beugt. Nicht alle Leser werden das glauben können. Viele werden skeptisch bleiben. Aber das überrascht Pascal nicht. Er hat große Sympathien für Skeptiker. Er war ja selbst einer. Und er meinte auch, dass Zweifel in dieser Welt notwendig sind, weil nicht alle Behauptungen in der Welt stimmen. Aber Pascal meinte auch, dass ein totaler Zweifel an allem nicht lebbar ist und auch keinen Sinn macht. Denn für manche Behauptungen gibt es hinreichende Gründe. Er schreibt, man muss zu zweifeln verstehen, wo es notwendig ist, sich Gewissheit verschaffen, wo es notwendig ist, und sich unterwerfen, wo es notwendig ist. Wer nicht so handelt, versteht nicht die Kraft der Vernunft. In manchen Fällen, meinte Pascal, ist es also vernünftig zu vertrauen. Beim christlichen Glauben ist das für ihn der Fall, denn es gibt Argumente dafür. Die Prophezeiungen im Alten Testament zum Beispiel, die in Jesus erfüllt wurden. Und die Wunder, die Jesus getan hat. Seine Auferstehung. Pascal glaubt also bewusst mit seiner Vernunft. Aber er warnt auch davor, zu viel von der Vernunft zu erwarten. Denn es gibt ja Dinge, die wir nicht verstehen, die aber trotzdem wahr sind, meint er. Der christliche Glaube ist für ihn deshalb nie weniger als die Vernunft. Er ist für ihn aber mehr als die Vernunft. Und letztlich findet man zu Gott nicht mit der Vernunft, sondern mit dem Herzen, mit unserem Innersten. Pascal spricht von der Logique du cœur, der Logik des Herzens. Im Herzen ist es, wo Gott sich zeigt. Und deshalb, das ist Pascals Plädoyer, deshalb sollen wir Menschen Gott suchen. Denn Gott zeigt sich nicht allen einfach so, sondern er zeigt sich denen, die ihn suchen. Pascals Gedanken haben seit ihrem Erscheinen Philosophen, Wissenschaftler und Theologen angesprochen, herausgefordert, geärgert und oft inspiriert. Der Aufklärungsphilosoph Voltaire, der ein Jahrhundert nach Pascal lebte, ein überzeugter Nichtchrist, las sein Leben lang die Pensée und notierte seine Kritik daran. Auch Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert sah Pascal als einen Gegner. Er setzte sich trotzdem intensiv mit ihm auseinander und nannte Pascal den ersten aller Christen. Aus christlicher Sicht hat zum Beispiel der katholische Philosoph Romano Guardini viel über Pascal gearbeitet. Aber eigentlich haben sich fast alle Theologen irgendwann schon einmal mit einem Gedanken Pascals befasst. Selbst der einflussreiche Soziologe Pierre Bourdieu gab einem seiner letzten Bücher den Titel Meditation pascalienne, pascalsche Meditationen. So wurde Blaise Pascal nicht nur ein Wissenschaftspionier, sondern auch ein bedeutender Philosoph und einer der einflussreichsten christlichen Denker der Neuzeit. Ich habe mich manchmal gefragt, was mich selbst an Pascal so fasziniert. Ich glaube, es sind unterschiedliche Dinge. Die Radikalität seiner Frage nach der Wahrheit. Pascal stellt existenzielle Fragen und er ist packend zu lesen. Die originelle Form der Pensée, sein Sprachstil, auch das Fragmentarische, Aphoristische. Die Fähigkeit Pascals, sich in Skeptiker hineinzufühlen, aber auch auf die Grenzen der Skepsis hinzuweisen. Die tiefgründige Analyse des Menschen, bei der ich mich manchmal selbst ertappt gefühlt habe. Das Ringen um den Gott der Bibel. Ich bin mit etwa 20 Jahren auf die Pensée gestoßen, zu einer Zeit, als ich mit vielen Fragen zu meinem Glauben gerungen habe. Mich hat fasziniert, dass Blaise Pascal, wie sonst niemand, den ich kannte, zwei scheinbar gegensätzliche Dinge verbindet. Einerseits hat er einen Sinn für die Rätselhaftigkeit der Welt und für die Abgründe des menschlichen Denkens. Pascal kann den neuzeitlichen Zweifel total verstehen. Und gleichzeitig ist er ein tiefgläubiger Christ. Der Zweifel ist nicht alles, meint er. Gott lebt, er ist erfahrbar. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Diese beiden scheinbar widersprüchlichen Seiten Pascals haben mir damals aus der Seele gesprochen. Jeder wird Pascal auf seine Weise lesen. Aber anregend ist die Beschäftigung mit diesem sensiblen, kränklichen, genialen Franzosen, dessen 400. Geburtstag wir 2023 feiern, ganz sicher für alle. Herzlichen Dank fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit.